Diese Nachricht, dass da jemand ist, der stellvertretend für andere leidet, die war nicht neu in dem Moment, als Jesus ans Kreuz gegangen ist, sondern sie hat Geschichte auch in der Geschichte der Bibel. Und er war eben auch nicht neu für das Volk Israel, sondern schon etliche Jahrhunderte, bevor Jesus überhaupt geboren wurde, war diese Nachricht, dass es da diesen Knecht Gottes gibt, der verachtet wird auf eine Art und Weise, schlimmer, als man sich es gar nicht vorstellen kann. Und in den zurückliegenden Sonntagen haben wir in unseren Predigten uns dieser Botschaft oder dieser Nachricht genähert. Auf der Grundlage von einem alttestamentlichen Buch, das Buch Jesaja. Er war ein Prophet, hat etliche Jahrhunderte vor Jesus gelebt und er hat in seiner Botschaft immer wieder von diesem Diener Gottes, von diesem Knecht Gottes berichtet und erzählt. Und der Text, der der Predigt heute zugrunde liegt, der steht eben auch in diesem Jesaja-Buch und er handelt ganz zentral von dieser Gestalt des Knechtes Gottes, der so sehr verachtet ist. Und ihr könnt ihn zum allergrößten Teil mitlesen in euren Programmheften. Ich lese ihn hier vor aus der Bibel, Jesaja 52, ab Vers 12 und dann das Kapitel 53. Dort schreibt Jesaja im Namen Gottes: Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderen Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen. Und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in der Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten.
Von dem Daniel geredet hat, der Prophet Jesaja, hat uns in den letzten Wochen begleitet auf diesem Weg nach Karfreitag. Jesaja, Sohn des Amos, ein Prophet in Israel, ein Mann, der im Namen Gottes zu seinem Volk geredet hat. Wir wissen aus ihm, aus dem besagten Buch Jesaja. Es hat zwei Teile und beide sind gleichermaßen schwierig zu lesen. Die Szenen in diesem Buch Jesaja, die sind oft wild zusammengeschnitten, wie in einem modernen Film. Aber drei Themen kommen immer wieder durch, und zwar ist es die abgrundtiefe Bosheit des Volkes Israel und der Nachbarvölker. Es geht zweitens um Gottes Gericht und drittens um Gottes Gnade. Wie gesagt, zwei Teile hat dieses Buch Jesaja. In dem ersten ist sehr wenig Licht und viel Schatten. Im zweiten ist es anders. Das ist das sogenannte Trostbuch. Und aus diesem Trostbuch haben wir diesen Text vorhin gehört. Es ist ein Text, der es in sich hat. Franz Delitzsch, einer der wahrscheinlich bedeutendsten Kommentatoren der letzten 200 Jahre, so sieht er aus, sah er aus, hat Folgendes dazu gesagt. Wie dieser Abschnitt die äußere Mitte des wundersamen Trostbuchs bildet, so ist er das zentralste und tiefste und höchste, was die alttestamentliche Prophetie sich selber überflügelnd geleistet hat. Er sagt, dieser Text, den wir gelesen haben, der ist die innere Mitte von Jesaja, und Jesaja ist die Mitte der alttestamentlichen Prophetie. Das ist das Höchste, was wir finden. Und ich würde heute Abend gerne zwei ganz einfache Fragen an diesen Text stellen. Und zwar erstens, was hat dieser Text bedeutet für Jesaja und für seine Zeitgenossen? Und zweitens, was hat dieser Text für uns heute zu bedeuten? Unser Text hat eine Überschrift. Und in dieser Überschrift ist alles zusammengefasst, was nachher kommt. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird Erfolg haben. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wenn das die Überschrift ist, dann das Wesentliche vom Wesentlichen, dann können wir wirklich Großes erwarten. Dann muss dieser Erfolg etwas ganz Besonderes sein. Ja, nicht das 4:0 gegen den ersten FC Köln am dritten Spieltag, sondern es geht um einen wirklichen Triumph. So etwas wie das 1:0 gegen Argentinien in der Verlängerung. Manche von euch erinnern sich. Mir war das zu spannend, ich habe mich hingelegt während dem WM-Finale, ich konnte es nicht ertragen, aber ich habe es doch mitbekommen. Irgendwann hat unser kompletter Block angefangen zu beben. Ja, Männer haben, glaube ich, auf irgendwelche Tische gehauen. Ja, es war klar, jetzt ist es passiert. Jetzt ist der Traum wahrgenommen geworden, Deutschland ist Weltmeister oder so gut wie. Was für ein Triumph. Wisst ihr, was einen Triumph ausmacht? Ein Triumph macht aus, dass nur haarscharf daneben, neben dem Triumph, eine unsägliche Niederlage droht. Ein gigantischer Misserfolg. Das verlorene Finale in der Verlängerung. Das Ziel von Karfreitag und auch damit das Ziel dieser Predigt ist es, dass wir etwas begreifen, dass wir etwas verstehen und dass wir auch ein Stück weit ergriffen werden von einem Erfolg, der größer nicht sein kann. Von dem absoluten, ultimativen Erfolg in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und um das zu verstehen, müssen wir den Misserfolg verstehen, der auf der anderen Seite steht. Eine kurze Beispielgeschichte dazu. Stellt euch vor, ihr reist nach England, nach London. Ihr wollt diese Stadt anschauen, ehemalige Welthauptstadt. Und ihr macht es, was alle Londoner tun, ihr fahrt mit der U-Bahn. Und ihr geht hinab in so einen Schacht und ihr seht irgendwo an dieser Treppe ein obdachloses Paar. Er, sichtbar angetrunken, streitet sich lauthals mit seiner Frau. Ihre Haare sind zerfilzt, die wenigen Zähne, die sie noch hat, sind schwarz angefressen. Zwischen beiden sitzt ein apathischer Junge. Der Streit eskaliert, sie spuckt ihm ins Gesicht, er tritt sie ins Gesicht. Blut läuft aus ihrer Nase. Der kleine Junge fängt an zu weinen. Es ist eine furchtbare Szene. Aber irgendwie könnt ihr euch nicht davon lösen. Denn diese zwei, die kommen euch bekannt vor. Und nach ein paar weiteren verstohlenen Blicken ist es euch klar, diese Frau ist Prinzessin Kate. Und der Mann ist Prinz William. Und der kleine Junge ist Prinz George. Wie kann es sein, dass das englische Königspaar, das englische Kronprinzenpaar so tief sinkt? Was für ein Riss, was für ein Verlust, was für ein Misserfolg. Der Stolz einer ganzen Nation sitzt in der Gosse. Genau das Gleiche, es sagt Gott durch den Mund von Jesaja über sein Volk. Jesajas Buch beginnt mit folgenden Worten. Höret ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht. Ich habe sie nicht einfach irgendwo auf die Welt geworfen, ich habe sie hochgebracht. Sie waren schön. Sie waren prächtig und sie sind von mir abgefallen. Gott spricht hier von seinem Volk, dem Volk Israel, ein Volk dazu berufen, das Volk des lebendigen Gottes zu sein, ihn wiederzuspiegeln in dieser Welt, und das Volk fällt von ihm ab. Wie hat es ausgesehen? Jesaja sagt im Kapitel 4, weh denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und ihr allein das Land besitzt. Wehe denen, die das Unrecht herbeiziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit Wagenseilen. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Wehe denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Wehe denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer starkes Getränk zu mischen, die den Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke und das Recht nehmen denen, die im Recht sind. Jesaja lebt in einem Volk, das bis ins Mark korrupt ist, profitsüchtig, verlogen, versoffen, zugedröhnt, überheblich. Es ist völlig entstellt. Seine frühere Schönheit ist dahin. Sie ist zertreten durch die Gottlosigkeit. Sein Name wird verlästert durch das, was sie tun. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Gott? Was tut er? Gott liebt sein Volk. Er hat es je um je geliebt von Anfang an. Und er hat es viele, viele Male zur Umkehr gerufen und hat gesagt, kehrt um, ändert euer Leben. Aber sie haben weitergemacht. Und deswegen kommt jetzt Gericht. Die Verse, die Jesaja seinem Volk sagen muss, sind unvorstellbar hart. Er sagt, darum so, wie des Feuers Flamme Stroh verzehrt und wie Stoppeln vergehen in der Flamme, so wird ihre Wurzel verfaulen und ihre Blüte auffliegen wie Staub. Denn sie haben verachtet die Weisung des Herrn Zebaoth und gelästert die Rede des Heiligen Israels. Darum ist der Zorn des Herrn entbrannt über sein Volk. Und er hat seine Hand ausgestreckt wider sie und sie geschlagen, dass die Berge beben und dass ihre Leichen lagen wie Kehricht auf den Gassen. Bei all dem hat sein Zorn sich nicht abgekehrt. Seine Hand ist noch ausgestreckt. Gott kann sein Volk nicht weiter ins Verderben rennen lassen. Und deswegen erschüttert er das Volk. Er erschüttert es so, dass einem die Ohren gellen, dass einem der Kopf platzt, könnte man sagen. Es ist ein unfassbar hartes Gericht, das hier über Israel hereinbricht. So hart, dass manche sich fragen, kann denn das ein Gott der Liebe sein? Wenn er so reingrätscht? Wenn die Queen dafür sorgen würde, dass ihr missratener Enkel für 3 Jahre ins Gefängnis muss, wegen Körperverletzung, wäre das ungerecht? Wäre es lieblos? Wahrscheinlich nicht. Mit Sicherheit nicht. Es wäre ein Akt der Liebe, weil sie verhindern will, dass er noch Schlimmeres tut. Er hat sich vergangen und es muss ein Ende haben. Ihn einfach so zu lassen, wäre lieblos. Jetzt könnte man sich fragen, ja, muss es denn so massiv sein? Uns fällt es schwer, das zu begreifen und das als gerecht zu empfinden, weil wir aus dem gleichen Holz geschnitzt sind wie das Volk. Wir haben nicht das Ungerechtsbewusstsein, aber Gott hat es. Und er weiß, dass das, was das Volk tut, so schwer wiegt, dass diese Strafe gerechtfertigt ist. Er schickt Gericht, weil er sein Volk liebt. Und am Ende bleibt nur Schutt und Asche. Es ist vorbei, Israel ist zerrieben, Israel liegt am Boden. Und genau in dieser Situation spricht Jesaja diesen Satz. Mein Knecht, sagt Gott, wird Erfolg haben. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie geht es zu? Wie geht es vor sich? Jesaja schreibt weiter, er schoss auf vor ihm wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Aus diesem Trümmerfeld erhebt sich ein Spross, ein junger Trieb, triumphal, herrlich, wunderschön. Alles, was röcheln kann, schaut zu ihm und sein Glanz strahlt ab auf ihren Gesichtern. Es ist klar, das ist die Hoffnung Israels. Der ist der einzig Treue. Und wir werden ihm alle folgen, weil er so erhaben ist. So würden wir es uns wünschen. So würde Hollywood diese Geschichte schreiben. Aber es war anders. Jesaja schreibt, er, dieser Spross, dieser erfolgreiche Knecht, hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir die Elenden und Abgefallenen in der Gosse, wir sahen ihn, aber da war nichts, was uns gefallen hätte. Nichts, was uns irgendwie schön oder erstrebenswert vorgekommen wäre. Wir waren verachtet und unwert. Er war der Allerverachtetste, der Allerunwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass selbst einer, der an entstellte Gesichter gewöhnt ist, sich abwendet, das Angesicht vor ihm verbirgt. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Dieser Knecht kommt in völligem Zerbruch. Ist das Erfolg? Ist das Triumph? Ja, das ist Triumph, wenn wir verstehen, dass das, was dieser Knecht hier erleiden muss, nichts mit ihm zu tun hat. Er wird behandelt als Verbrecher, obwohl er keiner Fliege was zuleide getan hat. Er wird geplagt mit einer Plage, die nicht seine ist, sondern ihre. die Plage des Volkes. Er wird geplagt mit ihrer Seuche, mit ihrem Schmutz, mit ihrer Verzweiflung, mit ihrer Krankheit und ihrer Panik. Er wird für sie aufgerieben. Er trägt ihre Schuld. Jesaja schreibt: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder, jeder sah auf seinen Weg. Und dann kommt ein Aber. Aber der Herr warf alle unsere Sünde auf ihn. Ihr Lieben, an diesem Aber hängt die ganze Zukunft des Volkes. Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dieses Aber ist das wichtigste Wort im ganzen Alten Testament. Ein Aber. Diese Hoffnung, die der Knecht erwirkt, dadurch, dass er sich für das Volk zerschlagen lässt. In diesem Aber liegt sein ganzer Triumph. Dass es nochmal ein Aber gibt in diesem Zerbruch. Die Kinder waren abgefallen, aber er gibt sich für sie hin und er bringt die Kinder heim. Und jetzt stellen wir uns ein Ehepaar im besten Alter vor. Damals, 700 vor Christus. Wir nennen sie Deborah und Dan. Und sie hören Jesaja zu und fragen ihn: Jesaja, welche Drogen hast du genommen? Was ist los mit dir? Wovon redest du? Ihr religiösen Fanatiker, ihr habt vielleicht Probleme. Schau dir doch mal das Volk an. Wir sind kurz vorm Untergang. Krieg liegt in der Luft. Die Reichen werden immer reicher und die Ärmer werden immer ärmer. Jeder denkt an sich. Es weht ein eisiger Wind. Wir stehen in der Gefahr, alle Freiheiten zu verlieren, die wir uns aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnten. Wir brauchen Sozialreformen. Wir brauchen Wirtschaftsreformen. Wir müssen unsere Außenpolitik neu ausrichten. Wir brauchen einen neuen König. Wir brauchen irgendwas. Aber wir brauchen keine Vertröstungen auf einen Gottesknecht, der irgendwann kommen soll. Du machst die Leute kirre mit deinem Gerichtsgerede und mit deinen Zukunftsvertröstungen. Wir haben genug andere Sorgen. Lass uns damit in Ruhe. Versteht ihr das, was Jesaja gesagt hat? Das war für die Leute damals kaum eine vernünftige Botschaft. Zumindest für die meisten nicht. Ja, irgendwo gibt es einen Gott und es gab mal einen Mose und die 10 Gebote und Werte und Normen, das ist ja alles schön und gut, aber ein Gottesknecht, der unsere Schuld auf sich nimmt, das, ich bitte dich, Jesaja. Jesaja hat von einem Problem geredet, das die meisten Leute überhaupt nicht verstanden haben. Und er hat eine Lösung angeboten, die in der Zukunft liegt für dieses Problem. Und damit unterscheidet sich Deborah und Dan kaum von Dagmar und Dieter. Die einen leben 700 vor dem Knecht, die anderen 2017 Jahre nach dem Knecht. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Was hat dieser Text mit uns heute zu tun? Es ist kein Geheimnis. Wir glauben, dass Jesus von Nazareth, nach dessen Geburt wir die Uhren stellen, bis heute, dass er dieser Knecht war, von dem Jesaja geredet hat. Und wir glauben, dass sein Tod am Kreuz eine Bedeutung hat. Nicht nur für die Leute damals, sondern für uns heute. Und zwar die gleiche wie für das Volk Israel damals. Damals und heute war spürbar, es stimmt etwas nicht mit dieser Welt. Vielleicht bist du heute zum allerersten Mal hier. Vielleicht glaubst du nicht an Gott, vielleicht an einen anderen Gott. Oder du glaubst an irgendwas oder weißt nicht, was du glaubst. Vielleicht bist du jung oder alt, liberal oder konservativ. Es macht keinen Unterschied. Ich würde jede Wette eingehen. Wir alle sind uns in einem Punkt einig. Diese Welt hat ein Problem. Frank-Walter Steinmeier hat es vor einiger Zeit einmal so ausgedrückt: Die Welt, in der wir leben, scheint aus den Fugen geraten zu sein. Die Welt gleicht viel mehr diesem verkommenen Prinzenpaar als dem strahlenden Prinzenpaar. Und es geht jetzt nicht nur um Syrien und Somalia und all die Konflikte, von denen wir hören. Es geht um das, was uns die Rheinpfalz aus unserer seligen Südpfalz berichtet. Es geht um das, was sich hinter unseren Wohnungstüren abspielt. Wir sehen den Misserfolg und den Verlust an allen Ecken und Enden. Und es gibt zwei Arten, darauf zu reagieren. Die erste ist, das sind die anderen. Das sind vielleicht die Leute, die da draußen sind. Das sind nicht wir. Es ist auf jeden Fall nicht ich. Die anderen sind schuld. Du bist schuld. Frau, Mann, Papa, Mama, Nachbar, Pastor, Bürgermeister, Kanzlerin, Trump, Assad, Petri, Wagenknecht, wie sie alle heißen. Ihr seid schuld, ihr verderbt es. Jesaja macht uns einen Strich durch die Rechnung, wenn er sagt, wir gingen in die Irre wie Schafe. Er schließt sich mit ein, es ist keiner ausgenommen. Wir tragen unseren Teil dazu bei, größer oder kleiner, dass die Welt, in der wir leben, kein Paradies ist. Ganz ohne Assad und ganz ohne IS. Die zweite Art zu reagieren, die beginnt mit einem Ja. Ja, es ist schlimm, aber. Und dann kommt ein menschliches Aber. Aber wir schaffen das. Yes, we can. We will make this world great again. Wir ziehen den Karren aus dem Dreck. Wir haben so viele Probleme gelöst. Wir ziehen das Ding durch. Und es ist auch richtig, wir haben viele Probleme gelöst, die diese Welt uns stellt. Aber genau hier liegt die Gefahr. Denn es wiegt uns in falscher Sicherheit, dass wir das Grundproblem lösen können, das hinter allen anderen Problemen steht. Der Urmisserfolg, der Urverlust. Und zwar der, dass wir in unserem Herzen von Gott abgefallen sind. Und dass wir wieder abfallen werden. Dass wir abfallen wollen. 200 Jahre vor Jesaja hat König David einen fundamentalen Fehler begangen. Er hat eine Intrige gesponnen aus Ehebruch, Mord und allem, was dazugehört. Und es wird aufgedeckt durch einen Propheten Nathan. Und dann betet David dieses Gebet. Er sagt, ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Und dann sagt er einen bemerkenswerten Satz. Gegen dich allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. David hat sehr viele Menschen verletzt und ihre Leben zerstört in dieser Intrige. Er hat sich an vielen Menschen versündigt. Aber er sagt, an dir allein habe ich gesündigt. Das will heißen, das ist das Grundproblem hinter allen anderen. Das Problem, das tiefer liegt. Können wir das lösen? Unsere Sünde gegenüber Gott? No, we can't. Wir können nicht. Wir schaffen das nicht. Niemals. Was uns bleibt, ist das Gericht Gottes. Ich bin überzeugt, ihr Lieben, so vieles, wenn nicht alles von dem, was wir in dieser Welt erleben, an Not und Zerbruch, an Trauer, an Abscheulichem, es ist nur ein Vorgeschmack für das, was das Gericht Gottes mit sich bringen wird. Es kommt der Tag des Gerichtes und dieses Gericht wird genauso konsequent sein wie das Gericht, von dem Jesaja geredet hat. Und wir können nur sagen, wehe uns. Wehe uns, wenn wir mit dem Gericht eines Gottes konfrontiert werden, der kompromisslos liebt, der kompromisslos das Gute und das Gerechte liebt. Das ist das Schrecklichste aller Gerichte. Und ihr Lieben, in diese pechschwarze Aussicht spricht Jesaja seine Prophezeiung hinein in unser Leben, in das Jahr 2017, über die Jahrhunderte hinweg. Er sagt, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Es gibt für uns keine Hoffnung, außer die, dass ein Unschuldiger für uns gelitten hat. Dass er unser Gericht getragen hat. Und ich weiß, ihr Lieben, das klingt so unvorstellbar weit weg. Wir können ein ganzes Jahr SWR3 hören, es wird niemand darüber reden. Wir gehen raus und wir werden nicht damit konfrontiert sein. Es ist nur das Wort Gottes, das uns diese Perspektive öffnet. Wir schauen heute zurück auf Jesus von Nazareth, auf eine wirkliche Person, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Ich gebe mein Leben für die Schafe, die sich verirrt haben. Ich gebe mein Leben für dich. Ich werde für euch, ich werde für dich der Allerverachtetste, damit ihr zu neuer Würde kommt. Ich sterbe, damit ihr leben könnt. Und wer du auch bist und was du auch glaubst, das ist die einzig wirkliche Hoffnung für dich in dieser Welt. Es ist die einzige Hoffnung für ein verwirrtes, verirrtes und zerbrochenes Leben in einer verwirrten und zerbrochenen Welt. Christus ist unser Triumph, unser Stolz. Unsere Flügel sind gebrochen. Er ist unser Segelflug. Und die Frage, die Jesaja uns heute Abend stellt, ist eine einzige. Willst du das? Willst du das glauben? Willst du zum Kreuz kommen und dort deine Schuld ein für alle Mal abgenommen bekommen? Möchtest du das? Jesus lädt uns dazu ein. Er sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Jesus, und dafür danken wir dir. Dafür danken wir dir, dass du uns eine Perspektive aufzeigst, die weit über das hinausgeht, was wir überhaupt erfassen können. Wir können das Gericht nicht fassen, das du getragen hast. Wir können unsere Schuld nicht fassen. Wir können dir nur sagen, ja, ich will. Ich will in aller Schwachheit, ich komme zu dir an dieses Kreuz und ich möchte mich dir unterstellen und möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Danke, Jesus, dass das möglich ist heute Abend. Amen.